Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Morgen ist Tag der Arbeit und das wollen wir zum Anlass nehmen, heute bereits unser Verhältnis zur Arbeit zu hinterfragen. Wir tun das im Gespräch mit dem politischen Philosophen Michael Hirsch, der sich mit einer Arbeit über die Überwindung der Arbeitsgesellschaft habilitiert hat. Herr Hirsch, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich lese in Ihren Texten eine Abneigung heraus gegen die zentrale Stellung der Erwerbsarbeit in unserem Leben. Ist da denn was verkehrt dran, wenn einer seinen Lebensunterhalt mit Arbeit finanziert?
Ja, das ist natürlich nicht verkehrt, weil es die gesellschaftliche Norm ist für die allermeisten. Insofern ist es natürlich nicht verkehrt, sein Leben so zu finanzieren. Das würde ich ja nicht behaupten, sondern die zentrale Stellung halte ich für einen historischen Anachronismus.
Warum?
Weil wir uns ja langsam daran gewöhnen müssen, dass das gesamtgesellschaftliche Volumen von bezahlter Arbeit wegen technischen Revolution immer mehr zurückgehen wird. Deswegen müsste man langsam mal beginnen, umzulernen und sich überlegen, was gibt es sonst noch für interessante Dinge im Leben zu tun.
Sie haben diese Überlegungen ja bereits angestellt. Was gäbe es denn sonst noch zu tun?
Ja, das was ja sehr viele Menschen, also man muss sich ja klar machen, dass der größte Teil der geleisteten Arbeit in allen Gesellschaften der Welt immer noch der unbezahlte ist. Ja, es ist ja insofern eine Blickverengung, wenn wir zu behaupten, die bezahlte Arbeit sei das Allerwichtigste. Das ist also rein statistisch, die nicht bezahlte Arbeit ist der größte Teil und das meiste davon sind natürlich Tätigkeiten in Haushalt und Familie. Und die gesellschaftliche Frage ist, ob wir diese Tätigkeiten nicht etwas besser sichtbar machen und anerkennen sollten.
Durch was? Dadurch, dass wir sie bezahlen?
Dadurch, dass wir, das wäre natürlich eine Möglichkeit, die ist schon immer diskutiert worden, geschichtlich. Es gab mal Streiks oder Debatten über Lohn für Hausarbeit. Das halte ich aber für nicht so gut, weil man es dann ökonomisieren müsste. Aber ich glaube eher, dass man es dadurch besser anerkennen würde, dass man die Arbeitszeiten, die gesellschaftlich verbindlichen Tarifarbeitszeiten senkt. Das war ja auch in der Geschichte der Arbeiterbewegung letztlich der zentrale Fortschritt. Nur sind wir eben vor mehreren Jahrzehnten bereits an dieser 40-Stunden-Woche, an dieser Schwelle hängen geblieben. Und es müsste natürlich weitergehen Richtung 30 oder 25 Stunden.
Nun funktioniert aber auch gerade die unbezahlte Arbeit von, meist sind es ja leider immer noch Frauen, ja so, dass sie häufig dann in einer Beziehung sind. Das heißt, einer arbeitet, ein anderer macht Hausarbeit, die ist unbezahlt, aber man teilt sich dann das Geld. Ganz ohne einen, der zur Arbeit geht und damit das Geld nach Hause schafft, geht es doch nicht, oder?
Geht es natürlich nicht. Mittlerweile haben wir ja die sogenannten 1,5 Erwerbspersonenhaushalte, davon spricht die Forschung. Also das ist ja die neue Norm. Früher war das ja quasi nur das männliche Familienoberhaupt und jetzt sind es 1,5 mit einer Tendenz nach oben, also eher eine Tendenz zur Mehrarbeit. Und das erzeugt eben die ganzen bekannten Phänomene. Also alle, jetzt rüsten sich ja gerade in dem Moment alle und fahren brav zur Arbeit, also zur Überlastung, dass im Grunde genommen viel zu viele arbeiten. Viel zu viele Menschen viel zu lange erwerbstätig sein müssen und deswegen keine Zeit mehr haben für die anderen Dinge, die im Leben auch noch wichtig und auch schön sind.
Was wäre das zum Beispiel? Helfen Sie mal meiner Fantasie auf die Sprünge. Ich weiß, also man kann Bücher lesen, man kann ins Kino gehen, aber...
Naja, die Frage ist ja zum Beispiel, jetzt rasen die Leute gerade aus dem Haus demnächst und da sieht es dann ziemlich verwüstet aus, weil die alle keine Zeit haben, vielleicht nochmal die Küche aufzuräumen. Das muss man dann auf abends verschieben. Man kann nicht einkaufen, das muss man dann irgendwie verschieben auf nach der Arbeitszeit. Man ist irgendwie gehetzt chronisch, also die meisten Menschen, die ich kenne, sind eigentlich gehetzt. Und es führt natürlich dazu, dass die Leute keine Zeit, die meisten oder sehr viele Leute, die in der mittleren Generation sind, kaum Zeit für die Pflege von Beziehungen und Freundschaft haben. Das heißt, man ist auf diese Reproduktion der Arbeitskraft in viel zu starkem Maße eigentlich eingeschränkt in seinem Leben. Und es ist erstens sehr anstrengend und zweitens eigentlich auf Dauer ziemlich öde.
Muss man sich eine Haltung wie die Ihre nicht auch leisten können?
Die Haltung müssen, alle Haltungen, die von der gesellschaftlichen Norm abweichen, müssen sich alle betreffenden Menschen leisten können. Das heißt, sie müssen einen Preis dafür bezahlen, der entweder ökonomischer Natur ist oder der moralischer Natur ist oder kultureller Natur. Im Übrigen bezahlen diesen Preis ja die große Mehrzahl der Frauen sowieso. Ja, also alle, die sich nicht primär durch Erwerbsarbeit gesellschaftlich identifizieren können, sondern im Wesentlichen dann ja nur über den Rang, den ihre Männer einnehmen.
Naja, aber ganz so stimmt das ja auch nicht. Also es gibt ja auch zahlreiche Frauen, die sich zum Beispiel identifizieren in ihrer Rolle als Mutter und durchaus auch welche, die sagen, ich bin gerne Hausfrau. Dass die Erwerbsarbeit für uns noch immer identitätsstiftend ist, ist das nicht ganz normal, dass Menschen auch über die Professionalisierung und das, was sie wirklich gut können, sagen, das bin ich?
Dagegen ist ja auch nichts zu wenden. Ich denke mal, dass nichts einzuwenden. Ich denke, dass viele Leute natürlich auch durchaus sich positiv damit identifizieren können. Nur ist eben, wenn das so eine starke gesellschaftliche Norm wird, wie es ja bei uns der Fall ist, dann ist sie eben alternativlos. Dann findet eben dadurch ein Sog statt, dass eben auch diejenigen Leute meinen, sie müssten sich so identifizieren, die erstens es sich vielleicht leisten könnten, andere sinnvolle Dinge zu tun. Und zweitens diejenigen, die eher unbefriedigende Tätigkeiten haben. Und das sind ja die Masse der Menschen, zum Beispiel jetzt im unteren Drittel der Gesellschaft. Die können sich ja ganz schlecht jetzt über ganz tolle, wichtige gesellschaftliche Tätigkeiten identifizieren.
In Ihren Texten sagen Sie,
geringe Potenziale.
Es seien die tragenden Säulen der Gesellschaft, also Parteien, Gewerkschaften, Intellektuelle, schuld daran, dass wir nicht über einen wirklich neuen Umgang mit Arbeit diskutieren. Warum sehen Sie das so?
Weil wenn wir gesellschaftlich neue, also andere Lebensformen erstreben oder für erstrebenswert halten und es eine Debatte zum Beispiel über Arbeitszeitverkürzung gibt, die ja in den 80er Jahren zum Beispiel sehr und in den frühen 90ern sehr stark war, bevor die IG Metall die 35-Stunden-Woche einführte, gab es einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass so etwas wünschbar ist, mehr Zeit für ein gutes Leben zu haben. Und so etwas muss aber natürlich auch glaubwürdig von den Eliten in den Medienapparaten, Parteiapparaten, Universitäten vorgelebt werden können. Wenn ich selber 60 Stunden in der Woche arbeite, dann bin ich natürlich kein sehr glaubwürdiger Protagonist für die Vision eines besseren Lebens für alle, was zentral darauf beruht, eine bessere Balance zwischen Privatleben und beruflichem Leben zu haben. Dann komme ich sozusagen als Führungsfigur für einen solchen Kampf auch relativ schlecht in Frage eigentlich.
Der Philosoph und Politikwissenschaftler Michael Hirsch hat sich mit einer Arbeit über die Überwindung der Arbeitsgesellschaft habilitiert und war daher der ideale Kandidat für dieses Gespräch vom 1. Mai. Herr Hirsch, danke, dass Sie mit uns zusammengearbeitet haben.
Bitte sehr.